Everyone has a plan. Until they get punched in the mouth.
Yo.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Es ist praktisch wie bei uns, meine liebe Frau Wollner. Unsere Pläne sind immer genau so lange super, bis dann wieder einer kommt und sagt, ja, nee, also so geht das nicht. Ihr müsst schon da und da hinkommen, wenn ihr den oder die treffen wollt.
Ja, in dem Ausschnitt von eben gerade war es aber sogar wörtlich gemeint. Ernsthaft, Mike Tyson steigt nochmal in den Boxring. Wie alt ist der? 100?
Ja, also um einen Profi-Boxkampf zu bestreiten, ist er tatsächlich sowas wie 100, nämlich genau genommen 58 Jahre alt. Antreten wird er kommendes Wochenende gegen einen 28-jährigen Box-Influencer. Die zwei haben sich jetzt seit Monaten aufs Feinste gebieft und haben wild trainiert. Übertragen wird das Ganze weltweit auf Netflix und das ist schon eher der Kracher, die ja damit nämlich jetzt sozusagen ins Live-Show-Event-Geschäft einsteigen. Dieser Boxkampf ist nur der Auftakt.
Das gucken wir uns natürlich in dieser Folge genauer mit euch an und freuen uns parallel auf den wunderbaren Eddie Redmayne als Gast bei uns, der eine neue Serie am Start hat. Die gibt's auf Sky bzw. Wow TV zu sehen.
Du hast ihn getroffen. Ich bin gespannt, wie es war. Und dann waren wir zwei beiden noch todesmutig für euch in der Arena, im Kolosseum von Berlin sozusagen, umgeben von römischen Legionären und den Mike Tysons des alten Rom.
Ja, und da sind ausnahmsweise nicht die Pferde mit dem Herrn Westerholt durchgegangen. Das stimmt wirklich. Wir haben uns nämlich Gladiator 2 oder auch Gladiator 2, wie einige vielleicht sagen werden, angeguckt, vor allem Gladiator 2 vermutlich eher. Die Fortsetzung von Ridley Scotts legendärem Brot- und Spiele-Epos 24 Jahre nach Teil 1. Wir waren in so einer Influencer-Preview, wo wirklich 75 Leute in Gladiatorenkostümen rumstanden. Ich dachte erst, ach guck mal, der hat einen Besen auf dem Kopf. Ab Donnerstag im Kino und wir fangen damit heute auch an.
Es ist eine Kunst, Gladiatoren auszuwählen. Es sind für gewöhnlich Kriegsgefangene.
Kommt euch das bekannt vor? Ja? Dann wartet, bis ihr diesen Ausschnitt gehört habt, auch aus dem Trailer.
Du gehörst jetzt mir. Aber wessen Kopf kann ich dir geben, der diesen Zorn befriedigt?
Der des Tribuns genügt. Rom hat mir alles genommen. Aber meine Rache wird sie treffen.
So, ich fasse kurz für euch zusammen. Wir haben es mit einem Mann zu tun, der nach einem Angriff römischer Truppen gefangen genommen und versklavt wird, der dann mit einem Schiff nach Rom gebracht wird. Dort kauft ihn ein Gladiatorenausbilder und lässt ihn erst in kleinen Arenen und dann schließlich im Kolosseum antreten. Weil dieser Typ ein ungewöhnliches Kampftalent hat und noch dazu den tiefen Wunsch nach Rache, denn seine Frau, die wurde von den Römern ermordet.
Ja gut, das war jetzt die Zusammenfassung vom ersten Teil von vor 24 Jahren, die Story mit Russell Crowe aka Maximus, könntet ihr denken. Stimmt auch, es ist aber auch, surprise, ebenfalls die Zusammenfassung von Gladiator 2, der jetzt diesen Donnerstag startet. Nur, dass Maximus jetzt Lucius heißt, nicht von Russell Crowe, sondern von Paul Mescal gespielt wird und es nicht einen römischen Kaiser gibt, Commodus, gespielt von Joaquin Phoenix, sondern es 16 Jahre nach den Ereignissen von Teil 1 nun die beiden römischen Kaiserbrüder Geta und Caracalla sind, oder auch Beavis und Butthead, wie ich sie nenne, die Rom aber genauso irre regieren und endlos machtgeil sind.
Das hast du mir noch nicht verraten. Vorher. Wie lustig ist das denn? Die sind wirklich wie Beavis und Butthead, die beiden Spackos.
Es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ridley Scott hat das in Interviews tatsächlich gesagt, dass die angelehnt an Beavis und Butthead sind.
Ja gut, das wäre dann was Lustiges, was ich dem Film nachträglich gerne noch zugute halten würde, aber schön der Reihe nach, denn ich habe tatsächlich auch nicht schlecht gestaunt im Kino und gedacht, okay, Ridley Scott, der ist mittlerweile 87 Jahre alt. Da sind andere wirklich heilfroh, wenn sie in dem Alter noch unfallfreie Suppe mit einem Löffel essen können. Während der noch Filme dreht, und zwar jetzt ja auch keine Kammerspiele, sondern wirklich nach wie vor fette Eposse, Epi, Epen. Ihr wisst, was ich meine, also bunte Kostüme, große Kulisse. Aber dass denen da in den 24 Jahren seit Teil 1 so gar keine neue Story eingefallen ist. Dass sie wirklich einfach nur die Story aus Teil 1 mit neuen Figuren, aber konsequent neu erzählen. Und Anna, vom Ablauf her zwar fast Genau wie damals. Das fand ich schon einigermaßen krass.
Also ich muss da ein bisschen eingreifen, weil ja, es ist die gleiche Geschichte nochmal, aber es ist natürlich variiert. Und es gab ja auch mal direkt nach dem Erfolg 2001 die Überlegungen, man könnte jetzt Russell Crowe bzw. Maximus, der dummerweise am Ende des Films ja nicht mehr aufsteht aus der Arena, man könnte den aus dem Jenseits irgendwie so als Halbgott oder sowas oder als Geist auferstehen lassen, um direkt im Anschluss weitermachen zu können. Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich Gladiator 4785.
Ja.
Und das Drehbuch, also es wurde lange dran gearbeitet, also beziehungsweise es wurde als Blaupause genommen, aber mich hat das nicht gestört so richtig. Also es ist ja natürlich schon ein bisschen anders. Ja, es sind irgendwie 20 Jahre vergangen. Lucius hat da irgendwie
Da würde ich jetzt eingreifen wollen, denn es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen könnte man hingehen und sagen, der Originalfilm ist 24 Jahre her. Man kann es auch damit verteidigen zu sagen, das ist ein Gladiator, auch wenn der Gladiator 2 heißt. Der ist für eine neue Generation, für Menschen, die jetzt zwischen Mitte 20 und Mitte 30 sind, die den ersten vielleicht nicht mal im Fernsehen gesehen haben und nicht kennen. Gut und schön. Aber jetzt bei der Personalie Lucius angekommen, der ja auch. Jetzt sind wir fast schon im Spoiler-Bereich, den ich gerne vermeiden würde.
Es ist im Trailer drin.
Zu Beginn des Films, genau darauf will ich hinaus, der zu Beginn des Films auch irgendwie, ich habe immer Hanno verstanden und muss an Hanno Kofler denken. Der heißt ja erst anders, wenn er da gefangen genommen wird, irgendwo in Nordafrika.
Irgendwo am Meer, weil sie greifen an mit Schiffen.
Mit Schiffen, genau. Und wie du weißt, gucke ich ja Trailer grundsätzlich nicht, bevor ich die Filme gesehen habe, weil ich die Trailer mittlerweile so obsolet finde mit ihren 2,5 Minuten Länge. Ich glaube, der Gladiator 2 Trailer ist sogar über 3 Minuten lang und habe den dann hinterher nach dem Film geguckt und habe gedacht, okay, also gemessen am Trailer müssten wir hier über jeden Inhalt des Films reden dürfen, denn alles, was dieser Film an minimalen Twists bietet, und eigentlich ist es ja nur einer, gibt der Trailer im Vorfeld komplett preis.
Ja, aber das hat dich doch jetzt auch nicht wirklich überrascht, oder?
Nein, es hat mich nicht überrascht. Überrascht hat mich aber, dass der Trailer, den ich hinterher erst gesehen habe, dass der alles verrät. Und da frage ich jetzt ganz im Ernst, wenn das, und wir reden jetzt, tut mir leid, wenn ihr euch da gespoilert fühlt, wir reden aber wirklich nur über das, was im Trailer zu sehen ist. Wenn das doch schon vorab preisgegeben wird, als einziger Twist, den der Film überhaupt hat, was soll denn das?
Na, es gibt, glaube ich, also ich würde sagen, dass es noch einen Twist gibt, dass eine Figur, die auftaucht, die auch relativ prominent besetzt ist, dann am Ende doch der Böse ist, auch wenn man das relativ schnell kommen sieht. Und es gibt ja auch irgendwie ambivalente Figuren. Wir haben Pedro Pascal noch, wir haben Connie Nielsen, die ja als einzige große Hauptfigur aus dem alten Film rüber geschafft hat, weil sie als einzige Frau überlebt hat.
Senator Gracchus, wer sich an den noch erinnert, der ist auch aus dem Originalfilm.
Und das schafft ja schon ein neues moralisches Dilemma. Und das war ja aber auch, also da hat ja auch der Gladiator 1 quasi, ich habe den extra nochmal geguckt, weil in 24 Jahren ist bei mir viel passiert. Zwischendurch viele andere Filme, die ich gesehen habe. Das war ja auch die einzige Figur, die man weiter erzählen konnte so richtig. Und da macht das irgendwie schon auch Sinn. Und es gibt ja auch irgendwie nochmal so Rückblenden.
Ja.
Mich hat dann da eher gestört, dass ich so diesen Bruch mit der Mutter nicht ganz nachvollziehen konnte.
Ja.
Aber das ist also Gladiator.
Aufgebauschte Konflikte als Stichwort.
Ja, aber Gladiator, auch der erste, war ja schon kein Film, wo ich dachte, wow, ich gucke den wegen der Geschichte. Es geht ja einfach um die Schlachten. Und das finde ich, das kann Ridley Scott.
Da, genau.
Und da, also diese Set-Pieces in dem Film, die es gibt. Es geht los mit diesem Angriff auf diese Festung, wo Lucius dann auch noch seine Frau im Heldentod verliert. Hoppala. Natürlich die Parallele auch zu Maximus etc. Ne? History is repeating. Die Gladiatorenkämpfe. Da darf man nicht drüber nachdenken, ob es wirklich
möglich ist
in dieser
das Kolosseum zu fluten
und Haie dann
und Haie einzusetzen im Kolosseum, im Gefluteten, wo dann die Gladiatoren auf kleinen Schiffchen gegeneinander antreten müssen.
Es war so ein bisschen Schiffe versenkt.
Ich habe kurz gedacht, sind wir noch im Spielfilm Gladiator oder sind wir schon in der Fernsehshow American Gladiator, wo die sich mit diesen überdimensionalen Q-Tips immer von so Gerüsten runterhauen müssen.
Wobei,
davon hatte es ein bisschen
Ich
was.
Hatte im ersten Kampf mit diesen Affen.
Du meinst die
blutrünstigen CGI
Pitpaths habe ich sie genannt. Mischung aus Pitbull und Pavian.
Das war mir so ein bisschen Gladiator versus Alien und ich habe auch diese zweihörnigen Nashörner habe ich auch noch nicht gesehen. Und es sind so ein paar, also
Triceratops, denen ein Horn fehlt.
Ja, so ein bisschen. Es gab so ein paar historische Ungereimtheiten. Ne? Ich habe mal recherchiert. Wäscheklammern wurden im 19. Jahrhundert erfunden.
Und wann wurde eigentlich das Fußballspiel erfunden? Sicherlich nicht von den Römern, soweit ich weiß.
Nein, es könnten möglicherweise die Chinesen gewesen sein, aber das ist eine andere Geschichte. Also, ja. Aber das war der erste, beim ersten Film haben sich ja auch nachträglich Historiker, die Ridley Scott beraten haben, aus dem Abspann streichen lassen, weil ihnen das zu peinlich war, mit diesem Film in Verbindung gebracht zu werden. Aber ich gehe ja auch nicht in Gladiator 2,
nein,
um ein authentisches Leben von Gladiatoren irgendwie 200 nach Christus zu sehen. Das ist ja Quatsch.
Und auch keine Episode von Eine Stunde History zu sehen. Also auch die geschichtlichen Fakten in großen Anführungszeichen, die im Film verwendet werden, sind natürlich teilweise auch über verschiedene Epochen lose zusammengetackert.
Ja,
was ich nicht schlimm finde.
Ich gehe da rein, um ein Spektakel zu sehen. Brot und Spiele. Und ich habe vor ein paar Monaten ja erst auch an diesem Ort hier über Those About to Die von Roland Emmerich gesprochen, um nicht zu sagen über diese Serie hergezogen. Und da ist mir Gladiator 2 allemal lieber als dieser CGI-Müll von Emmerich, der total zerfasert erzählt über seine 7 oder 8 Folgen. Und ich habe da drin gesessen, okay, ich muss zugeben, mein Popcorn war schon alle, bevor der Film losging. Ich war sehr froh, als du dann deinen Popcornbecher in meinen gekippt hast. Vielen Dank auch dafür nochmal. Aber es ist schon einfach spektakuläres Spektakelkino mit viel Sandalen, mit viel Blut, unglaublich brutal, eine FSK 16, also hier rollen wirklich Köpfe.
Wortwörtlich. Mehrere.
Der ein oder andere. Mhm. Und ich brauche jetzt nicht unbedingt in 20 Jahren Gladiator 3.
Ja.
Eine Hintertür haben sie sich tendenziell offen gelassen, aber in 20 Jahren ist Ridley Scott 106 und das schafft noch nicht mal er.
Das wahrscheinlich dann irgendwie nicht mehr. Also erwartet nicht den besseren Gladiator-Film nach 24 Jahren, wenn ihr den ersten wirklich gut im Gedächtnis habt, wenn das vielleicht sogar einer eurer Lieblingsfilme ist, dann müsst ihr diesen zweiten Teil schon einigermaßen abgekoppelt davon betrachten, auch wenn die Geschichte natürlich irgendwie weitergeht. Aber ich finde, was man unterm Strich sagen kann, ist, diese beiden Filme sind wirklich nicht großartig miteinander zu vergleichen. Trotz der sehr ähnlich ablaufenden Geschichte hat das Team um Ridley Scott hier sehr auf Effekte und auf Bombast gesetzt. Und im Rahmen von, wir schalten mal unser Realitätsbewusstsein für 2,5 Stunden aus, funktioniert das, finde ich, auch doch einigermaßen gut.
Ab Donnerstag ist das Ding im Kino und ihr könnt reingehen oder nicht. Ihr könnt mit dem Streitwagen vorfahren, das Pferd draußen ankoppeln oder auch einfach euch zu eurem Platz vorkämpfen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Tom?
Anna?
Daniel Craig, ne? Der ist ja nicht mehr.
Bitte was? Was hab ich denn verpasst?
Nein, also ich meine, Daniel Craig ist natürlich noch, aber eben nicht mehr als James Bond.
Ey, du kannst mir doch hier nicht so ein Herzkasper zufügen. Du verrückt geworden oder was? Vielen Dank. Ich sah mich für eine Sekunde im Kopf schon Nachrufe schreiben. Das ist ja furchtbar. Aber gut, womit habe ich jetzt diesen kurzen Exkurs und die Verkürzung meiner Lebenszeit, womit habe ich das verdient?
Naja, die Stelle, ne, die ist ja noch immer offen. Angesichts deiner Reaktion gerade kommst du jetzt nicht in Frage, weil du vermutlich am ersten Drehtag tot umfallen. Entschuldigung, du hast ja auf dem Weg hierher den Fuß verknackst, ja? Du bist aus dem Auto ausgestiegen und kamst humpelnd hier rein.
Du bist schwer verletzt.
Du fällst als James Bond raus, vor allem auch, weil du kein Brite bist.
Oh, thank you very much, my dear. Can I have another cup of coffee, please?
Ja, was ich...
Tee, ne? Wäre eigentlich gewesen. Ja, komm, ist egal.
Egal. Was ich eigentlich sagen will, die Stelle ist noch offen und ich hätte jemanden, der perfekt geeignet wäre, aber leider nicht will.
Weil du es selber machen willst? 00 Wollner?
Nee, Eddie Redmayne.
Aber Moment, der ist hauptberuflich Zauberer.
Ja, das stimmt, aber das Franchise liegt ja auch gerade ein bisschen auf Eis und Eddie Redmayne, der hatte Zeit, eine Serie zu machen und die ist für mich einfach eine 1A-Visitenkarte Richtung James Bond.
So, jetzt kommen wir der ganzen Sache ein bisschen näher. Das musst du bitte erklären, wenn es geht, ein bisschen genauer.
Es gab da mal einen Roman, ne? Der hieß Der Schakal von Frederick Forsyth.
Von wem?
Frederick Forsyth.
Kommt der aus Middlefrithm?
Möglicherweise. Der wurde Anfang der 70er Jahre ein Klassiker. Dann gab es eine Verfilmung, nicht von Frederick Forsyth, sondern von Fred Zinnemann. Ein Agentenfilm, der für damalige Verhältnisse Unglaubliches gewagt hat, nämlich die natürlich fiktionale Eliminierung eines Staatsoberhauptes. Damals war das Charles de Gaulle. Und der Stoff ist jetzt von Sky UK neu adaptiert worden, läuft unter The Day of the Jackal of Sky, beziehungsweise WOW TV. Und Eddie Redmayne, der spielt die Hauptrolle.
Lass mich raten, und zwar einen Geheimagenten im schnieken Maßanzug.
Ach, es ist so schön, dich aufs Glatteis zu führen. Er spielt genau das Gegenteil, ein Auftragskiller.
Wer ist die Zielperson?
Meine Kunden möchten wissen, ob sie den Job für möglich halten.
Das wird teuer.
100 Millionen ist eine immense Summe.
Sie bezahlen dafür, dass ich töte. Ich berechne das, um sie da rauszuhalten.
Ja, das ist eiskalt, präzise und sehr effizient, skrupellos. Und dieser Schakal, der macht sehr saubere Arbeit. Und schon in der ersten Szene, da richtet er nicht Charles de Gaulle hin, sondern einen deutschen rechtskonservativen Politiker. Und zwar per Kopfschuss durch ein Spiel, Windrad und eine Drehtür hindurch aus gerade mal eben 4 Kilometern Entfernung. Und die Szene ist genauso effizient inszeniert wie der Schuss und setzt den Auftakt für ein Katz-und-Maus-Spiel einmal quer durch Europa. Denn durch den Mord in München werden alle europäischen Geheimdienste auf ihn aufmerksam.
Aha, Geheimdienste. Mhm. So, da haben wir's.
Dummerweise, denn sein eigentliches Ziel ist ein milliardenschwerer Tech-Unternehmer. Elon Musk lässt grüßen, der allerdings streng bewacht wird.
Ja, der hat ja bald administrative Aufgaben zu erledigen im Kabinett des Wahnsinns. So, wenn jetzt also der Schakal die Katze ist, dann ist quasi dieser Tech-Unternehmer die Maus?
Nein, der ist der Lockvogel, die Maus.
Das ist mir ein bisschen viel Tiere jetzt.
Jetzt tut mir leid. Die Maus, die ihn jagt, und ich meine das ausdrücklich nur im Zusammenhang zwischen Katze und Maus, also die Maus, die Verfolgerin, ist die junge, ambitionierte MI6-Agentin Bianca Pullman, die von Lashana Lynch gespielt wird.
Es gibt keine Aufzeichnungen über ihn. Der Kerl ist ein verdammter Geist.
Ich weiß, dass ich ihn finden kann.
Ich habe viel Gutes über Sie gehört, Bianca. Enttäuschen Sie mich nicht.
Lashana Lynch hat übrigens Erfahrung. Sie war nämlich schon mal wirklich 007 in No Time to Die.
Ich erinnere mich dunkel.
Ja, und was ich hier so großartig fand, sie ist jetzt nicht so als sexy femme fatale inszeniert, sondern als Agentin in Turnschuhen und Jeans. Sie arbeitet wie besessen an der Verhaftung des Schakals und wirft dabei selbst jedes moralische Bedenken über Bord. Also genauso wie er, denn der führt ein Doppelleben, hat einmal die Identität als Killer, beziehungsweise Identitäten als Killer und ist nebenher aber auch noch liebender Familienvater und Ehemann. Und das droht ihm ein bisschen um die Ohren zu fliegen.
Das kann ich nachvollziehen und höre da durchaus Begeisterung bei dir raus. Warum?
Es hat sowas Oldschool 70er-Jahre-mäßiges. Das ist natürlich der Vorlage geschuldet. Und diese Oldschool wirkende Stimmung, also einmal ne, dieses durch Europa, es ist alles totschick, aber die verzichten auf so unnötigen und vor allem unrealistischen Hightech-Schnickschnack. Es gibt
also keine Haie irgendwo?
Es gibt keine Haie.
Keine
Pit-Paviane. Mhm. Das Einzige, was er hat, ist so ein ziemlich geiler Koffer, wo dieses Präzisionsgewehr drin ist. Und es ist einfach wirklich ein total spannender Agenten-Thriller in Serienform mit zwei mehr als brillant ambivalenten Hauptfiguren.
Die du beide übrigens getroffen hast, also jetzt nicht die Figuren selbst, das wäre vielleicht etwas gefährlich geworden, aber die schauspielenden Menschen dahinter, also Lashana Lynch und Eddie Redmayne. Ich weiß aus eigener Erfahrung, zumindest bei Eddie Redmayne, den zu treffen, ist eigentlich wirklich immer ein großes Fest. War das hier auch wieder so?
Ja, war es, denn wir beide haben tatsächlich eine gemeinsame Vergangenheit.
Weiß das deine Frau?
Also nicht das, was du jetzt denkst. Wir haben uns über die Jahre, und ich habe extra nochmal nachgeguckt, einfach schon 7-mal getroffen insgesamt. Und beim ersten Mal, da war er in Berlin während der Berlinale für Les Miserables. Da hat er nämlich auch mitgespielt und da wollten natürlich alle mit Anne Hathaway sprechen. Aber es hieß mit Hugh Jackman. Und da weiß ich aber tatsächlich gar nicht mehr, ob der wirklich da war. Aber ich erinnere mich an diesen vollkommen überfüllten Roundtable mit Anne Hathaway. Und ja, es war aber so mitgehangen, mitgefangen. Ne? Willst du eine, musst du alle, das übliche Spiel. Nun ist aber Festival besonders, alle haben wenig Zeit und die KünstlerInnen genauso wie wir. Und nach dem Interview mit Anne Hathaway, wo, glaube ich, wirklich gefühlt 20 Leute am Tisch saßen.
Um einen Tisch an den 10 dran passen.
Ja, da standen auf einmal alle auf, also wirklich alle und gingen. Nur ich war nicht schnell genug und die Praktikantin von irgendeinem Berliner Privatradio, die war zu schüchtern. Und auf einmal saßen wir dann nur noch zu zweit am Tisch und Eddie Redmayne kam rein. Ne? Also Eddie Redmayne, Praktikantin und ich. Und ich hatte gefühlt ein 15-minütiges Einzel mit ihm, weil die Praktikantin zu schüchtern war, um auch nur irgendeine Frage zu stellen. Und das ist mir und ihm einfach in Erinnerung geblieben. Das war, ich habe nachgeguckt, am 9. Februar 2013.
Neulich,
vor 11 Jahren. Und in der Zwischenzeit haben wir beide Karriere gemacht. Eine erfolgreich, eine weniger erfolgreich. Wir haben Kinder gekriegt.
Moment.
Nicht zusammen.
Ah, okay.
Und uns immer wieder getroffen zu The Danish Girl, mehrfach zu den Tierwesen, zu Theory of Everything. Und deswegen bin ich jetzt auch ins Rein ins Interview mit der Frage, Sekunde mal, du bist der netteste Typ on Earth. Wieso jetzt Serienkiller?
Go on, firstly, thank you. I'm not sure that's true. That's probably just what I present. I am actually a horrific human being. What I loved about this character was trying to marry this casual ruthlessness and a seeming lack of morality with someone who believes himself to be a loving husband and father. And there is something sort of a bipolarity to that that I found intriguing, and that he believed his life would be one of being alone, and he was on that path, and then finding his love has been this Achilles heel, and now he has to try and marry these two things, and it's complex. But what I love about the process of playing him was that each character that he interacts with shines another sort of fragment of the mirror of him, and you get to see different perspectives on.
Ja, diese unterschiedlichen Perspektiven gibt es, genauso wie die Verwandlung, die er durchmacht, und dieses Spiel mit den Biografien. Und er sieht diese Figur des Schakals einfach als Pfau.
He's quite a peacock. Like, one of the things I loved about the original movie was the style of it and the self-consciousness of that. He loves clothes and he uses clothes for disguises, but also in his own life there, you know, Natalie and Brian, our director, wanted every time you saw him that he was wearing something different, that we tried to tie in the cravat from the original movie, and you know, that peacocking element kind of is one of the things that differentiates him, I think, from other spies and assassins in the genre.
Das ist eben wirklich ein neuer, erfrischender Ansatz im Agentengenre.
Wobei ich, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, da auf dem Plakat, er ja hier nicht nur spielt, sondern das Ding auch noch produziert hat?
Ja, Mehrfachrolle in der Serie hinter und vor der Kamera.
It was pretty important on this. What's interesting is, I think, I don't know how it is here or in Austria, but in America you have this system of the showrunner, the person who is the writer, creator, overall, in charge of the artistic vision of the show, and that doesn't really exist in the UK. And so we had a writer, but then we had producers, and we then had four different directors, and neither Lashana nor I have done television for a long time, and it became clear that our job was to be the glue, you know, and we took it, we were pretty great, both of us. We were cast as obsessive characters and we have quite granular, meticulous qualities ourselves. And so, I mean, we were all over everything, really, right down. I mean, to this day, we're still seeing VisFX shots from some of the later episodes. And again, the music and the grade and it was really important.
Er hat schon alle Hände voll zu tun gehabt damit.
Eddie Redmayne ist Jahrgang 82, der Originalfilm ist von 73. Kannte er den überhaupt?
Kannte er aus persönlichen Gründen.
It meant a huge amount to me because it was a film, it was my father's favorite film and I grew up watching it. I hadn't watched it for several years when I was sent these scripts, but I just remember the heat. I remember the charisma of Edward Fox's performance. I remember the kind of the celebration of process and the tension. But what I read when I read these scripts felt like it retained some of the DNA from that original, but it felt mainly through the creation of the Bianca character just completely contemporary and knotty. There's this word that I use that's like neither, whereas the old film felt like good versus evil, like the Jackal was evil but charismatic and the Michael Lonsdale character was good. Here, Ronan had created two characters that were the same side, two sides of the same coin, that were both brilliant, meticulous, talented, morally corrupt, but heading towards each other, obsessive, but on this one-way collision course, but that I loved the fact that what was different from the old movie is you oscillated in your allegiances. You were questioning your own morals as an audience member, perhaps.
So, wir haben da eben schon drüber gesprochen. Wir kennen ihn vor allem als Newt Scamander mit dem Zauberstab rumhantierend aus diesen ausgekoppelten Harry Potter Filmen. Ich hingegen werde ihn für alle Zeiten in Erinnerung haben als wirklich genialer Stephen Hawking, Theory of Everything. Was für ein großartiger Film, großartige Rolle. Aber jetzt von dieser quasi seiner vielleicht berühmtesten Rolle ausgehend, wie schwer fiel ihm der Wechsel vom Avada Kedavra Zauberstab zum Präzisionsgewehr?
Ja, lustigerweise versteckt er das auch ja in einem Koffer. Es ist also ein roter Faden durch seine Biografie und dann auch noch das.
I've got quite a collection of suitcases now. No, the thing that I did find weird is I've never really used handguns or anything like that, but it was funny because some of the words that they teach you, which when they're teaching you how to use guns, they describe, and Lashawn's very good describing it as being an extension of your arm. And that's exactly what they used to say about wands when I was having my wand training. It's like, it sounds like, oh, well, this all sounds familiar, but in a different... In a different way.
Zauberstab oder Knarre, Hauptsache Italien oder so ähnlich.
So, Italien sagst du, ich würde aber gerne noch Deutschland ins Rennen werfen. Ich wurde hellhörig, als du eben sagtest, der Film spiele durchaus auch in München oder beginnt in München mit diesem Einsatz, den er da hat. Spricht er Deutsch?
Tut er und das erstaunlich gut, aber ohne es wirklich zu können.
How does it sound to me? I mean, the answer is I don't speak a word of German, so I had a very brilliant language coach who taught me, and it was so strange because not only did she have to teach me the phonetics of the words, but I would say to her, this is how I would say this in English, in this attitude, with this tone of voice. And she would then have to translate that musically into the German. So I can remember all of it because... I had to spend months on my phone, you know, with like learning, but it's completely useless unless I find myself in a funeral parlor with, you know, having lost my mother and living alone with two dogs, you know, which, but I can only speak those lines.
Und diese Sätze wären:
Meine Mutter hat keine Pläne gemacht. Sie hat mir nicht gesagt, was sie wollte. Jetzt bin ich allein in dem großen Haus mit den zwei Hunden und weiß nicht, wo ich anfangen soll.
But you know what it means.
Ja, du, ja. Sie hat immer einen geholfen. Sie war immer, Entschuldigung, es tut mir leid, ich glaube, ich bekomme Migräne. Ja, Entschuldigung.
That's only those lines. That's testament to Simone's work. But, and I said, if it's bad, they can just dub me. Like someone else can. There's a wonderful voice actor here who does all my German anyway, and he can just do it for me.
Ich hätte mich wirklich wegwerfen können. Er ist dabei todernst geblieben und ich mag ihn jetzt noch mehr als ohnehin schon.
Ja, das ist auch wirklich sauschwer, ihn nicht sehr zu mögen. Und ihr dürft ihn auch gerne weiter mögen. Jetzt auf Sky, wenn ihr da Zugang zu habt, in The Day of the Jackal. Da ist Eddie Redmayne die Hauptfigur.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Diesen Spruch des berühmten ehemaligen Boxansagers Michael Buffer, den kennen zumindest alle Boxfans unter euch. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag, jetzt etwa so gegen 5 Uhr früh am Samstagmorgen unserer Zeit, könnte ein weiterer legendärer Kampf hinzukommen. Oder aber ein peinliches Showgekloppe, das nach kurzer Zeit schon für einen der beiden auch vorbei sein könnte und damit zu einer echten Schmach würde.
Netflix steigt ins Live-Event-Streaming-Geschäft ein und zeigt den Boxkampf Jake Paul vs. Mike Tyson für alle seine angeblich 300 Millionen Streaming-Kunden weltweit.
This is no ordinary fight. This is Jake El Gallo Paul. Versus Mike Tyson, the baddest man on the planet.
Nobody could get close to me. I'm the best fighter in the world.
This is the fight the world's been waiting for. What happens next? Only one way to know. Listen. Paul versus Tyson, Friday, November 15th, live on Netflix.
Bei Mike Tyson komme ich boxgeschichtlich noch mit. Das war der mit dem Ohr, oder?
Das war der mit Evander Holyfields Ohr im Mund.
Genau, aber sorry Jake, wer?
So, ich entlaste dich gerne an dieser Stelle mit meinem eigenen Unwissen, denn ich hatte wirklich auch überhaupt keinen Plan. Dabei ist Jake Paul in früheren Jahren vor allem zusammen mit seinem Bruder Logan einer der erfolgreichsten YouTuber und Content Creator, wie man damit ja heute dann wohl heißt, gewesen oder auch nach wie vor noch, die es überhaupt gibt. Angefangen haben die beiden als Teenies mit der Kamera ihres Vaters, mit der sie sich eigentlich beim Footballtraining filmen sollten, um hinterher zu gucken, was sie wo besser machen können.
Stattdessen
haben sie die Kamera benutzt, um sich gegenseitig bei so Schwachsinnsaktionen zu filmen und das dann auf YouTube zu stellen. Musst du dir so ein bisschen vorstellen, wie Jackass auf Teenie-Niveau, genau, auch gemeinsam mit Kumpels, haben das dann einfach immer weiter gemacht und langsam kamen dann so die ersten Likes und Abonnenten. Und dann, wer sich daran noch erinnern kann, kam die Videoplattform Vine. So ein bisschen so eine Art Vorgänger von Instagram und ab da ging es wirklich durch die Decke. Wir machen einen Sprung bis heute. 27 Millionen Follower auf Instagram hat Jake Paul, Multimillionär als Influencer und das schon seit Jahren.
Ja, ich habe 27 Follower auf Instagram und 2,70 Euro auf dem Konto. So weit, so Brave New World. Aber warum genau boxt der jetzt gegen Mike Tyson?
Weil sich Jake Paul vor ein paar Jahren überlegt hat, er will jetzt Boxer werden, ist die Kurzversion. Vor circa 4 Jahren, also mit 24 überhaupt erst, hat er angefangen zu trainieren, dann aber auch gleich wie ein Irrer total besessen und hat dann erstmal unter anderem so andere Influencer rausgefordert, die ihn im Netz gedisst haben und hat dann gesagt, okay, wenn ihr eine große Fresse habt, dann lasst es nochmal im Ring gegenüberstehen. Das waren dann natürlich so Showboxkämpfe, aber das ließ sich halt mega vermarkten. Jake Paul hat da offensichtlich das allergrößte Gespür für, hat aber auch in diesen ersten Kämpfen bewiesen, dass er durchaus Talent zum Boxen hat und so wurde das Ding dann irgendwie immer größer. Auf Influencer folgten unter anderem so MMA-Kämpfer, das sind diese Käfigtypen, wo man alles machen darf. Hier im Ring gegen Jake Paul natürlich dann nur Boxen, die er auch besiegt hat. Teilweise auch so irgendwelche Schlägertypen. Sagt dir der Begriff Schlüters Boxbude noch was?
Nee, ich kenne nur Curry 36.
Ja, das ist ganz ähnlich, nur ohne Pommes, dafür mit Aufe Fresse. Also Aufe Fresse statt Inne Fresse. Curry 36 ist Inne Fresse. Schlüters Boxbude war Aufe Fresse.
Oh, jetzt habe ich Hunger auf Curry Rot-Weiß. Mhm.
So, das war früher mal ein Riesending auf Jahrmärkten, Schlüters Boxbude. Da konnte man 5 Mark Eintritt bezahlen und konnte zugucken, wenn man wollte. Oder aber aus dem Publikum heraus auch selbst gegen richtiges Preisgeld, gegen einen derer Boxer antreten. Es war ein wildes Gehaue, teilweise lustig zum Zugucken. Und so, weil Jake Paul sich selbst extrem erfolgreich vermarktender Influencer ist, hat er sich irgendwann aus einer Laune heraus gedacht, was wäre wohl der fetteste Gig, den ich im Boxkampf für Geld abziehen könnte? Ein Kampf gegen die größte noch lebende Boxlegende aller Zeiten, Iron Mike Tyson.
Ja, da kann Muhammad Ali eigentlich froh sein, dass er nicht mehr unter uns weilt. Aber Mike Tyson, den musste ja auch erstmal einen Ring kriegen.
Wie wär's mit 40 Millionen Dollar?
Nehme ich.
Das ist die Börse, die angeblich Jake Paul für diesen Kampf jetzt am Wochenende kriegt. Ich möchte das nicht einfach behaupten, deswegen das angeblich. Ich habe es aber mehrfach im Netz gelesen, 40 Millionen. Mike Tyson wird diese Summe vermutlich mindestens kriegen, sonst wäre der auch ebenso vermutlich auf dieses ganze Ding nicht eingegangen.
Jetzt hauen die sich da also Freitag nach Samstag früh gegenseitig auf die Fresse. Ein 28-jähriger Box-Influencer und ein 58-jähriger Ex-Champion, Ex-Straftäter und Ex-Knasti. Also ein bisschen Stefan Raab gegen Regina Halmich. Was wird das bitte für ein Kampf?
Das ist exakt genau ganz schwer zu sagen, weil es in dem Sinne keine Vergleichsmöglichkeiten gibt. Also Jake Paul hat zuletzt einmal, soweit ich das rekonstruieren konnte, hat wirklich einmal nur gegen einen wirklichen Schwergewichtsprofi gekämpft. Bis dahin waren das immer irgendwelche Typen, die er einfach rausgefordert hat. Und diesen Kampf gegen den Boxprofi hat er verloren, wenn auch in Anführungszeichen nur nach Punkten. Also ist jetzt nicht K.O. gegangen, hat da schon gut mitgehalten. Mike Tyson ihm gegenüber hat seit 10 Jahren überhaupt nicht mehr im Ring gestanden. Einziger Anhaltspunkt, den wir haben, ist, wen sollte das wundern, die passende Begleit-Doku auf Netflix. Die heißt Countdown Jake Paul vs. Mike Tyson. Es sind 3 Folgen à 40 Minuten. Die letzte davon ist gestern, also am Dienstag, auch erst rausgekommen. Das ist dann eine Ansammlung von Trainingssequenzen, die aber auch alle sehr schnell und sehr kompakt geschnitten sind, damit das alles möglichst wild wirkt. Gemischt mit Beef-Sequenzen zwischen den beiden bei irgendwelchen Pressekonferenzen über die vergangenen Monate. Dazu gibt's so Family and Friends oder Home Stories etc., also so ein klassisches Netflix-Doku-Paket. Was mir ein bisschen zu denken gibt, ist, dass ja Jack Paul halb so alt ist wie Tyson, durchaus fit wirkt, durchtrainiert, ist einen halben Kopf größer als Tyson, ist auch bulliger, aber so ein trotzdem sehr agiler Typ. Tyson dagegen sieht aus, wenn er zwischendurch mal in dieser Doku sieht man das, wenn er aus seinem SUV rauskrabbelt, wirklich wie ein Rentner, also der schlurft dann regelrecht. Und im Alltag könntest du dem auf einem offenen Feld, du könntest dem einfach weglaufen, könntest ein paar Haken schlagen, der würde dich niemals kriegen.
Was macht dein Fuß, frage ich kurz an der Stelle?
Es geht wieder besser. Also für Mike Tyson würde es reichen.
Okay.
Jetzt wird's aber interessant und wichtig. Auf einem offenen Feld könntest du vor Tyson wegrennen, aber in einem Boxkampf, Ring, kannst du genau das eben nicht. Und ich habe den, ich habe schon gesagt, eben die Trainingssequenzen sind sehr kompakt geschnitten, damit es auch wild aussieht. Aber wenn dieser 58-jährige Typ in einen Boxring steigt mit den Sparringpartnern, die der hat, der ist, kurzer Bogen zurück zu Gladiator 2, er ist ein Pitpath. Er ist ein Pit-Pavian, ein Pitbull. Es gibt selbst eine Stelle in der Doku, die ich sehr bezeichnend finde. Mike Tyson, den wir hier extrem aufgeräumt erleben, der ist kein bisschen irre oder so, der ist aufgeräumt, der ist reflektiert, der hat wirklich was gelernt aus seinem Leben. Und es gibt eine Stelle, wo er sich vergleicht mit Jack Paul und sagt, der vielleicht größte Unterschied ist, Jack Paul ist ein Custom-Made-Killer, ich bin ein Natural-Born-Killer. Und ich glaube, 28 und top trainiert hin oder her, wenn du diesem 58-Jährigen nicht Nobody, sondern Mike Tyson im Ring gegenüberstehst und der dich einmal auch nur in irgendeine Ecke kriegt, dann macht der höchstwahrscheinlich 120 Kilo Schabefleisch aus dir oder so. Also ich möchte 58 hin oder her im Leben nicht gegen Mike Tyson kämpfen müssen und ich weiß nicht, ob Jake Paul sich da wirklich einen Gefallen tut. Ich finde es spannend genug, um das wirklich, ich gebe es zu, mir das wirklich Samstagmorgen um 5 anzugucken.
Okay, Samstagmorgen werden wir wissen, wie viele Ohren auf dem Boden liegen. Ja. Für Netflix soll es dabei aber nicht bleiben, oder?
Nee, und das ist für uns ja die eigentliche Meldung hinter diesem ganzen Showkampf, der übrigens, habe ich noch nicht gesagt, über Manza hat sich geeinigt auf maximal 8 Runden à 2 Minuten, also nicht die Distanz eines offiziellen Boxkampfes, was es ja auch nicht ist. Keiner von denen ist irgendwo bei einem Weltverband gelisteter Boxer, keiner hat einen WM-Titel zu verteidigen, so, also ein bisschen andere Regeln als normal. Aber Netflix will mit diesem Kampf wirklich nur ins Live-Event-Business einsteigen und der Plan dahinter ist schon einigermaßen genial. Denn genau wie bei deren Serien und Filmen können wir zum Beispiel jetzt auch beim Boxkampf am Freitag, Samstag die Kommentatorensprache selbst einstellen, damit es eben weltweit für alle perfekt funktioniert. Also die haben mehrere quasi Kabinen mit Kommentatoren in unterschiedlichen Sprachen und du wählst aus, in welcher Sprache möchte ich das hören. Mega Idee. Es folgt dann unter anderem, das steht jetzt schon fest, am ersten Weihnachtsfeiertag ein sehr prominenter Football Day, 2 Spiele aus der NFL nach demselben Prinzip. Unter anderem spielt dann der aktuelle Super Bowl Champion Kansas City Chiefs, über deren Star Quarterback Pat Mahomes ja auch zufällig eine Doku-Serie zufällig im Netflix-Repertoire zu finden ist. So, und das scheint das neue Geschäftsmodell zu sein, also Live-Events anbieten und drumherum die eigenen Dokus, Serien und Filme vermarkten. Und damit würde Netflix natürlich zum noch größeren ernsthaften Problem fürs weltweite Fernsehen werden, wenn es denen wirklich gelänge, dauerhaft die fettesten Events für sich zu gewinnen und, ja, wie jetzt beim Boxen, wir keinen Cent extra übers Abo hinaus dafür bezahlen müssten. Alles noch konjunktiv. Also denken wir, weiß ich nicht, aktuell an Taylor Swift oder Oasis Tourauftakt, wenn Netflix sich das schnappt. Oder irgendwann mal, was weiß ich, ein Fußball-WM-Endspiel exklusiv auf Netflix. Who knows? Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld die da reinstecken würden, wie viel Geld die dann wieder da rauskriegen könnten oder so über Vermarktung. Aber scheint jetzt das Ding zu sein.
Ich gehe ans Telefon, wenn Sie anrufen, um zu fragen, wann Sie endlich eine Stunde Film live bei der Aufnahme streamen können.
Ich glaube aber, so viel Geld haben Sie dann doch nicht, um das bezahlen zu können.
Okay, das könnte ein Grund sein.
Ihr könnt euch das angucken, Freitagnacht, Samstag früh, ich glaube um 2 Uhr unserer Zeit geht die Übertragung los. Es gibt natürlich Vorkämpfe, unter anderem dann auch einen wirklichen Kampf, und zwar die zwei besten Boxerinnen im jetzt Federgewicht, Superleichtgewicht, beides hochdekorierte Sportlerinnen mit mehreren WM-Gürteln. Es gab einen aufsehenerregenden Kampf, Hinkampf nenne ich den jetzt mal, übrigens organisiert von Jake Pauls Promotion-Firma. Da gibt es jetzt den Rückkampf und dann, ja, 2 Uhr geht's los. Gegen 5 Uhr soll der Hauptkampf Jake Paul gegen Mike Tyson stattfinden. Ihr könnt euch das angucken, wenn ihr möchtet, und wenn nicht, dann guckt ihr euch die Pit Paths und die Gladiatoren-Haie im Kino an, in Gladiator 2, oder schaut euch Eddie Redmayne auf Sky bzw. Wow an als Schakal. Nächste Woche, meine liebe Frau Wollner,
mein lieber Herr Westerholt,
haben wir einen ganz fantastischen Gast bei uns, auf den ich mich sehr gefreut habe, ihn zu treffen, und es war erwartungsgemäß wundervoll.
Edward Berger.
Edward Berger wird bei uns sein zu seinem neuen Film Konklave, starbesetzt. Ralph Fiennes
spielt wieder in Rom.
Genau.
Bisschen später.
Wir kehren zurück, allerdings genau ein bisschen später in der heutigen Zeit. Konklave, was passiert hinter den Mauern des Vatikan, wenn ein neuer Papst gewählt werden muss? Toller Film. Und Chiara Fleischhauer ist auch bei uns nächste Woche.
Ich werde sie noch treffen. Wir müssen dann noch mal über den Aufzeichnungstermin sprechen. Du und ich, das machen wir gleich hinter geschlossenen Türen. Aber richtig, ich kann sagen,
Konklavemäßig.
Stimmzettel. Es wird weißen Rauch geben. Also auch wir werden eine neue eine Stunde Film haben.
Habemus, eine Stunde Film, auch nächste Woche wieder. Bis dahin, aufpassen, gesund bleiben, nicht krank werden, nix gucken, was wir nicht auch gucken würden.
Ich werde bis nächste Woche rausgefunden haben, was Hauptsache es flimmert auf Latein heißt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.